Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Otto finde ich gut. Dieser Werbespruch hat eine ganze Generation in Deutschland, mindestens eine ganze Generation begleitet. Und Otto ist noch nicht vom Markt verschwunden, wie so manch anderer Versandhändler. Ganz im Gegenteil, die Otto-Gruppe ist ein Handels- und Dienstleistungskonzern mit Umsätzen in Milliardenhöhe. Heute wurde die Jahresbilanz vorgelegt. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus auf die Chemiebranche eingehen, die sich zum Geschäftsverlauf äußerte und ein wichtiger Arbeitgeber in Deutschland ist. Ebenso wie die Autoindustrie. Hier läuft die Diskussion über Autokaufprämien wieder auf Hochtouren, ausgelöst durch das Hilfspaket im Nachbarland Frankreich. Wir diskutieren mit. Und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Zum Start aber schauen wir nach Brüssel, denn derzeit überschlagen sich die Meldungen über die Wirtschaftshilfe der EU-Kommission, um die Folgen der Corona-Pandemie aufzufangen. Einiges ist bestätigt, andere Meldungen beziehen sich noch auf Insider oder Kreise. Wir haben mit Peter Kapern hier einen Beobachter vor Ort und fragen wir doch mal nach, Herr Kapern, was wissen wir über die Höhe des Wiederaufbaufonds und wofür sind die Mittel gedacht?
Also ich weiß, dass Ursula von der Leyen gerade in den Plenarsaal des Europaparlaments gegangen ist und dort Platz genommen hat, wo sie dann jetzt in wenigen Minuten das exakte Papier, das sie da entwickelt hat mit ihrer Kommission in den letzten Tagen und Wochen. Umfang dieser gesamten Hilfen bei 750 Milliarden Euro liegen wird. Davon sollen 500 Milliarden ausgereicht werden an Mitgliedstaaten als Zuschüsse und 250 weitere Milliarden als rückzahlbare Kredite. Das sind die Eckmittel, darüber die Eckwerte. Darüber hinaus soll dieser Recovery Fund, dieses Rettungspaket, ja angeflanscht werden an den üblichen 7-Jahres-Haushalt der Europäischen Union, über den ja auch noch entschieden werden muss. Wir erinnern uns, im Februar waren die Verhandlungen dazu gescheitert. Auch da hat Ursula von der Leyen jetzt einen neuen Vorschlag auf den Tisch gelegt und gesagt, auch dieser 7-Jahres-Haushalt soll noch einmal weitere 1,1 Billionen Euro umfassen.
In der Summe 750 Milliarden Euro, das ist ja eine Menge Geld. Wie soll das alles finanziert werden?
Der Vorschlag der EU-Kommission ist, dass die EU die Erlaubnis bekommt von den Mitgliedstaaten, Kredite an den Finanzmärkten aufzunehmen. Dahinter steht natürlich auch das Kalkül, dass die EU ein sehr gutes Rating bekommen wird, dass die Zinsen sehr niedrig sein werden. Getilgt werden sollen diese Kredite ab dem Jahr 2028 mit einer Laufzeit von 30 Jahren. Und dann ist die Frage offen, wer steht denn für diese Gelder gerade, die da getilgt werden müssen. Das sind de facto letzten Endes die Mitgliedstaaten, jedenfalls in der Höhe ihres Anteils an den normalen EU-Ausgaben. Deutschland würde also für gut 20% haften. Die EU-Kommission schlägt aber vor, nicht eben etwa höhere Beiträge nach Brüssel zu überweisen ab 2028, um diese Kredite zu tilgen. Die EU-Kommission schlägt vielmehr vor, dass die EU das Recht bekommen soll, selbst Steuern einzunehmen. Beispielsweise soll die EU-Kommission Steuern einnehmen auf Emissionshandel, wenn die Luftindustrie und der Schiffsverkehr inkludiert werden in den Emissionshandel. Es soll eine CO2-Grenzübergangssteuer geben, die die EU-Kassen füllt, und eine Digitalsteuer soll auch nach Brüssel fließen. Das sollen die Mittel sein, aus denen dann dieser Recovery Fund wieder getilgt wird.
Eine Frage bleibt noch, Herr Kapern, wie schnell wird eigentlich aus diesen Plänen Realität?
Na, das muss man abwarten. Es gibt ja unterschiedliche Positionen. Deutschland und Frankreich hatten einen Fonds von 500 Milliarden vorgeschlagen, ausschließlich aus Zuschüssen. Eine Gruppe von 4 Mitgliedstaaten, angeführt von Österreich, wollen überhaupt keine Zuschüsse, sondern nur Kredite. Das muss jetzt ausgehandelt werden. Aber da dies gemeinsam ausgehandelt wird, wird mit dem mittelfristigen Finanzrahmen, besteht auch genug Masse, aus dem man Kompromisse schmieden kann. Meine Vermutung ist, das wird im Verlauf der deutschen Präsidentschaft, die am 1. Juli beginnt, der Fall sein. Also irgendwann im Sommer oder Herbst wird das Ganze unter Dach und Fach sein. Was genau dann beschlossen wird, das muss man abwarten.
Peter Kapern über den Corona-Wiederaufbauplan der EU-Kommission. Heute Vormittag ging es weiter aufwärts beim deutschen Aktienindex. Die gute Stimmung, die wir bisher in dieser Woche beobachten konnten, hielt an. Warum und ist das immer noch so? Mit diesen beiden Fragen begrüße ich jetzt Samir Ibrahim mit unserem Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Wie sieht es also aus, Herr Ibrahim? Hält die gute Stimmung weiterhin an?
Ja, das ist immer noch so. Der DAX, der kennt im Moment nur eine Richtung, die zeigt nach oben. Das Plus heute bisher 216 Punkte, das sind 1,9%. Und damit steht der DAX bei 11.721 Punkten. Die EZB hat signalisiert, dass sie ihr Notprogramm sogar noch aufstocken könnte. Dazu eben die eben besprochenen Hilfen aus Brüssel. Das gibt Anleger natürlich Hoffnung.
Hilfspakete für die Wirtschaft gibt es ja allerorten. Nicht nur die EU-Kommission ist hier tätig. Gestern gab ja Frankreichs Präsident Macron bekannt, dass er der heimischen Autoindustrie mit Milliarden unter die Arme oder sagt man hier unter die Räder greifen will. Das hat ja die Diskussion über Kaufprämien in Deutschland beflügelt. Wie wird das auf dem Börsenparkett diskutiert? Was sehen wir bei den Aktienkursen?
Also die Kurse der Autohersteller heute durchweg im Plus, allen voran hier natürlich Renault mit einem Aufschlag von rund 18% an der Börse in Paris. Daimler führte Deutschland die Autowerte im DAX mit einem Plus von 8% an, BMW und VW mit Gewinnen von rund 6% direkt dahinter. Das hängt allerdings weniger an der Kaufprämie als an den vergleichsweise günstigen Kursen und auch an den Kaufempfehlungen durch Analysten. Mit einem von ihnen habe ich vorhin gesprochen, denn die Hilfen Frankreichs und auch die Allianz von Renault, Mitsubishi und Nissan sind momentan das Gesprächsthema für die Branche. Das Verhältnis zwischen Nissan und Renault war ja zuletzt nicht ganz so berühmt. Ich habe deshalb Jürgen Pieper, den Autoexperten vom Bankhaus Metzler, gefragt, ob die beiden denn überhaupt noch miteinander können.
Ja, ich habe da meine Zweifel. Es gibt doch, glaube ich, tiefe Gräben inzwischen. Ich glaube, der Wille vor allen Dingen auf der japanischen Seite ist nicht mehr wirklich groß. Nach den doch unter dem Strich ziemlich negativen Erlebnissen inzwischen hat man den Eindruck, dass Nissan sich schon fast in einer Notsituation befindet und ja den Teilrückzug aus Europa antritt. Renault geht das aktuell auch nicht viel besser. Die stehen auch finanziell mit dem Rücken zur Wand. Also im Moment spricht für mich eher mehr dafür, dass das Ganze sich langsam voneinander entfernt, das Ganze sich vielleicht sogar auflöst, als dass man jetzt wirklich sehr viel enger zusammenrückt.
Jetzt will man aber ja vor allem die großen Kostentreiber senken. Die Entwicklungskosten, die sollen um 40% gesenkt werden. Das ist jedenfalls der Plan. Jeder der drei Beteiligten soll für ein Modell oder einen Typ die Führung übernehmen, die Entwicklung übernehmen, die anderen folgen dann. Kann sowas klappen?
Ja, das ist auf dem Papier erstmal ganz gut. Das macht ja Sinn in einer solchen Krise, dass man gerade die Kosten versucht zu senken, die drücken. Entwicklungskosten zählen dazu. Andererseits sind das eben auch die zukunftsbezogenen Kosten, das heißt, was man hier heute entwickelt, das ist eben das Produkt in 2 bis 3 Jahren. Das ist insofern auch der sensibelste Bereich. Ich denke nur, es fehlt inzwischen der Wille und das Leben hinter dieser Vereinigung der Unternehmen. Sie wollen nicht mehr so recht, sie misstrauen sich vielleicht sogar teilweise. Also ich habe den Eindruck, dass es in dieser Form, in dieser Konsequenz auch nicht zustande kommen wird.
Was ist denn dann mit Daimler in dieser Kombination? Die sind ja auch beteiligt.
Ja, Daimler signalisiert schon seit längerer Zeit, dass sie die Zusammenarbeit mit Renault jetzt im Nachhinein für nicht die allerbeste Idee halten. Es war ja sehr stark auch die Bindung zwischen zwei Personen, zwischen Herrn Zetsche und Herrn Ghosn, die jetzt zumindest mal als Vorstandsvorsitzende ja auch Geschichte sind. Und auch hier fehlt auf dieser Ebene, glaube ich, mittlerweile das Interesse, zumindest mal von Daimler-Seite. Renault ist ja ein Problemunternehmen geworden, technologisch gut bei E-Mobilität nicht so schlecht aufgestellt, aber ansonsten haben sie doch nicht allzu viel aus Sicht von Daimler zu beizutragen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Daimler über kurz oder lang diesen Anteil eher verkaufen wird.
Jetzt gibt es Frankreich nicht anders als Deutschland. Autoindustrie ist wichtig. Der französische Staat, der greift jetzt ebenfalls ein mit Milliardenhilfen, stellt aber Forderungen, nämlich zum Beispiel die Förderung und auch die Entwicklung neuer Technologien und auch die Sicherung von Arbeitsplätzen in Frankreich. Ist das theoretisch auch ein möglicher Weg für Deutschland?
Frankreich macht es, glaube ich, in diesem Falle konsequenter, stützt die Autoindustrie massiver, als das wahrscheinlich in Deutschland kommen wird. Nun stehen auch die französischen Unternehmen eher mit dem Rücken zur Wand als die deutschen Unternehmen, die einfach von ihren sehr guten Jahren zehren können und die so einen Verlust, ja, wenn es so kommen sollte, zumindest einige Verlustquartale noch gut wegstecken können. Das ist bei den französischen Herstellern und vor allem bei den Zulieferern so nicht der Fall. Also viel dieser Rettungsmaßnahmen ist auch gerade an die Zulieferindustrie gerichtet, die wirklich im Moment schon sehr gestresst ist, die teilweise, was kleinere Zulieferer betrifft, sicherlich schon ums Überleben kämpft. Das kann schon gut sein, dass die Autoindustrie durch diese Maßnahmen, die ja doch 7 bis 8 Milliarden Umfang haben sollen, aus der Bredouille herausgerissen wird.
Mit den Zulieferern bieten Sie ein schönes Stichwort. Das gleiche Problem haben wir in Deutschland ja auch. Jetzt wird hier nach wie vor als Lösungsmoment über eine Kaufprämie, sagen wir mal, gestritten. BDI-Chef Kempf hat sich jetzt eingeschaltet, hat diese Kaufprämie, wenn sie denn breit gestreut wäre, kritisch hinterfragt. Was würde Ihrer Meinung nach denn der Industrie, der Autoindustrie, auch der Zulieferindustrie in Deutschland am ehesten helfen?
Ja, ich denke, weil es hier vor allen Dingen auch um das Überleben der Zulieferindustrie geht und auch des Autohandels geht, ist eine Prämie letzten Endes doch sinnvoll, weil wir eine echte Notsituation bei vielen Unternehmen haben, eben nicht bei den Großen, die in der ersten Reihe stehen, auf die man dann immer jetzt schaut, sondern bei vielen von den mittelständischen Zulieferern und eben auch sehr, sehr stark bei den Händlern. Ich würde sie breit streuen, aber dann auch wirklich Richtung gesamte Mobilität. Man kann durchaus auch Bahncards in ein solches Programm mit einbeziehen. Warum nicht die auch mal in einer solchen Phase über mehrere Wochen lang unterstützen, genauso wie ein Autokauf, genauso wie auch ein Zweiradkauf. Man kann das durchaus in dieser Breite anlegen, finde ich auch richtig in der Situation. Dann ist auch die Akzeptanz in der Bevölkerung und in der Wirtschaft größer.
Soweit eine Einordnung von Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler. Bleibt noch, Herr Ibrahim, die Frage nach Euro, Gold und Staatsanleihen.
Ja, der Euro steigt wieder. Das Vertrauen in die europäische Währung ist gestiegen. Er klettert über die Marke von $1.10. Die Umlaufrendite aktuell bei minus 0,43%. Der Goldpreis gibt weiter leicht nach auf $1.706 hier Feinunze.
Samir Ibrahim über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Die Chemiebranche ist ein wichtiger Arbeitgeber hierzulande. Nach Verbandsangaben sind dort rund 465.000 Menschen beschäftigt. Einige derzeit allerdings in Kurzarbeit. Sehr zum Ärger der IGBCE. Die Gewerkschaft ist der Meinung, dass die Chemieindustrie weit weniger von der Corona-Krise betroffen ist als andere Branchen. Wie das die Industrie selber sieht mit der Belastung, dazu hat sich heute der Branchenverband geäußert. Für uns hat Brigitte Scholtes zugehört.
Im ersten Quartal hat die deutsche Chemieindustrie die Corona-Krise noch nicht voll zu spüren bekommen. Die Produktion stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2%, der Umsatz legte ebenfalls leicht zu. Im März ging es zwar bergab, aber anders als in anderen Wirtschaftszweigen nur leicht, sagt Henrik Meinke, Chefvolkswirt des Branchenverbands VCI.
Das lag einfach daran, weil wir mit der Situation einigermaßen noch zurechtkamen, weil wir unsere Produktion im Wesentlichen aufrechterhalten konnten, also die Produktionsanlagen nicht abstellen mussten. Wir haben uns relativ gut auf die Krise eingestellt. Die Vertriebskanäle waren im Prinzip offen und das hat uns im März davor bewahrt, stark abzustürzen.
So stieg wegen der Krise die Nachfrage nach Arzneien, Hygieneartikeln und Verpackungsmaterialien. Inzwischen aber habe sich die Lage in der drittgrößten Industriebranche Deutschlands verschlechtert, sagt Meinke.
Alle unsere Kunden haben massiv weniger produziert, die Produktion sehr weit zurückgefahren. Und das spüren wir natürlich in den Chemikalienbestellungen. Deswegen müssen wir auch unsere Produktion drosseln. Die Mitgliedsfirmen gehen davon aus, dass der Tiefpunkt jetzt im zweiten Quartal dann erreicht wird. Wir rechnen für das zweite Quartal mit einem Umsatz- und Produktionsrückgang im zweistelligen Bereich.
Eine konkrete Prognose für das Gesamtjahr wagt der Verband noch nicht, doch es werde ein schwieriges Jahr. Im März hatte der VCI noch mit einer Stagnation gegenüber 2019 gerechnet. Da hatte er noch gehofft, die Rezession der beiden vergangenen Jahre überwinden zu können. Weil die Corona-Pandemie als erstes die Produktion in Asien lahmlegte, waren die Lieferketten zum Teil erheblich gestört. 70% der Unternehmen, das ergab eine Mitgliederbefragung des VCI, wollen deshalb ihre Zulieferungen künftig aus mehreren Ländern beziehen. Damit stärke man die Widerstandsfähigkeit, heißt es auch beim Pharma- und Agrochemiekonzern Bayer. Es gebe aber auch weitere Faktoren, auf die man achten müsse, sagte Bayer-Chef Werner Baumann schon Ende April bei der Hauptversammlung.
Wir müssen auch beobachten, wie sich die Nachfrage nach unseren Produkten entwickelt. Es kann sein, dass sich die Nachfrage nach einiger unserer Pharmaprodukte verringert, wenn Patienten nicht zum Arzt können und geplante Behandlungen verschoben werden. Bei unseren verschreibungsfreien Produkten müssen wir analysieren, ob es sich bei der derzeit hohen Nachfrage vor allem um Vorratshaltung handelt oder tatsächlich um einen erhöhten Verbrauch.
Sorgen bereitet den Unternehmen auch das Zahlungsverhalten ihrer Kunden. So hätten schon 70% um längere Zahlungsziele gebeten, berichtet der Verband. 14% seien sogar zahlungsunfähig. Das hat Rückwirkungen auf die Chemie- und Pharmaunternehmen selbst. Ein Viertel von ihnen fürchtet jetzt schon Liquiditätsengpässe. Noch seien aber nur etwa 15% der Beschäftigten in Kurzarbeit, sagt Chefvolkswirt Meinke.
Wir gehen davon aus, dass, wenn sich die Lage tatsächlich im dritten Quartal dann wieder bessert, dass wir jetzt nicht wegen der Corona-Krise massiv in größerem Umfang Arbeitsplatzverlust haben in der Chemie.
Allerdings vermeiden die Unternehmen jetzt zunächst Neueinstellungen, wenn Beschäftigte altersbedingt ausscheiden.
Brigitte Scholtes zur wirtschaftlichen Lage der Chemiebranche. Und ein wichtiger Arbeitgeber in Deutschland als Einzelkonzern ist die Otto-Gruppe. Knapp 53.000 Menschen sind hier beschäftigt. Das ist schon eine Hausnummer. Otto-Gruppe, das ist nicht nur der Versandhandel und der stationäre Handel, sondern zum Beispiel auch der Paketzusteller Hermes. Da steckt also mehr dahinter, als man im ersten Moment vermutet, wenn da aus alter Gewohnheit in die 60er und 70er Jahre zurückgeblickt wird. Die heute veröffentlichte Jahresbilanz des Konzerns fasst uns unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder zusammen.
Das Ergebnis der Otto-Gruppe vor Zinsen und Steuern hat sich im letzten Geschäftsjahr fast verdoppelt. Der Jahresüberschuss liegt bei 214 Millionen Euro. Und auch die Corona-Krise scheint der Versandhändler besser zu verkraften als viele andere Branchen. Denn die Online-Bestellungen stiegen gerade während der Krise, so Vorstandsmitglied Petra Scharner-Wolf.
Wir haben im Moment eine sehr aktive Entwicklung in diesem Bereich. Das Paketvolumen ist in den letzten Wochen auf dem Volumen vor Weihnachten gewesen.
Vor allem Technikprodukte, also Kühlschränke, Spielekonsolen und andere Unterhaltungselektronik und solche aus dem Do-it-yourself-Bereich waren besonders gefragt. Und zum Teil konnten die Einbrüche im stationären Einzelhandel des Konzerns, zum Beispiel bei der Marke Manufaktum, durch einen Zuwachs bei Online-Bestellungen kompensiert werden. Probleme machte dagegen der Absatz von Kleidung in den Krisenmonaten, so Vorstandschef Alexander Birken.
Es wird massive Textilüberhänge im Markt geben. Alle Konsumenten können mit großen Rabatten auch in den nächsten Monaten noch rechnen. Wir werden im Ergebnis die Negativeffekte gerade aus dem Thema Textilsektor, gerade aus dem Thema Margenverlust spüren.
Trotz der gut 10%igen Umsatzsteigerung beim konzerneigenen Hermes-Versand sucht die Otto-Gruppe in diesem Segment nach einem strategischen Partner. Die Gespräche dazu laufen bereits, so Petra Scharner-Wolf.
Hermes ist ja in allen relevanten Märkten, also in Deutschland, Frankreich und in den UK, klare Nummer 2. Und dementsprechend ist erfreulicherweise natürlich das Interesse von anderen Strategen, aber auch von anderen Partnern sehr hoch. Bei den Strategen gibt es ja jetzt nicht so viele große Namen auf der Welt. Und dementsprechend können Sie das sicher selber einkreisen.
Und mehr will man dazu auch wegen der laufenden Gespräche nicht sagen. Tatsächlich sei die Otto-Gruppe aber bereit, die Mehrheit an Hermes für die geplante Kooperation abzugeben. Beim Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr ist der Otto-Vorstandsvorsitzende Alexander Birken zurückhaltend.
Wir haben auch in diesen Wochen gemerkt, dass eine Sache konstant ist, das sind die Nachfrageschwankungen. Und wir können nicht sagen, wie eine Herbst-Wintersaison läuft. Wir können nicht heute sagen, wie ein Weihnachtsgeschäft läuft. Und deswegen sind wir da sehr vorsichtig. Wir glauben nach wie vor, dass wir das Wachstum auch in diesem Jahr, was wir uns vorgenommen haben, grundsätzlich auch realisieren können. Aber es wäre heute tatsächlich nicht seriös, Ihnen hier eine Ergebnisaussage zu tätigen, weil es stark von Konsumentenverhalten abhängt.
Unterm Strich, so Birken, soll der Umsatz auch in diesem Jahr steigen. Der Gewinn wird aber unter anderem wegen der besonderen Corona-Vorkehrungen im Unternehmen leicht sinken. Bis 2022 soll der Umsatz von zuletzt 14,3 auf dann 17 Milliarden Euro steigen.
Die Jahresbilanz der Otto-Gruppe, Axel Schröder, berichtete. Die Konzerne E.ON und RWE sind dabei, ihre Geschäftsfelder neu unter sich aufzuteilen. Dagegen klagen nun mehrere Energieversorger. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Katja Scherer.
Konkret teilen E.ON und RWE bei dem Deal unter anderem die RWE-Tochter Innogy unter sich auf. E.ON hat die Energienetze und das Kundengeschäft von Innogy übernommen, RWE die Ökostromproduktion. Die EU-Kommission hatte die Pläne im vergangenen September unter Auflagen freigegeben, da diese aus ihrer Sicht nicht zu höheren Preisen für Verbraucher führen. Nun hat aber der Energieversorger Mainova aus Frankfurt angekündigt, gemeinsam mit 10 weiteren Versorgern beim Gericht der Europäischen Union gegen den Deal zu klagen. In einer schriftlichen Begründung heißt es, der Wettbewerb in der Energieerzeugung werde erheblich eingeschränkt. Die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, geht davon aus, dass die Konjunktur in der Eurozone durch die Corona-Krise stärker einbricht als bisher erhofft. Das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone dürfte in diesem Jahr zwischen 8% und 12% sinken, sagte Lagarde bei einer Veranstaltung. Bisher waren die Währungshüter von einem Minus zwischen 5% und 12% ausgegangen. Vor allem das zweite Quartal dürfte in vielen Ländern schlecht ausfallen. Für Frankreich zum Beispiel schätzt das dortige Statistikamt, dass die Wirtschaft von April bis Juni um 20% im Vergleich zum Vorquartal schrumpfen wird. Und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung rechnet für Deutschland im laufenden Quartal mit einem Minus von über 10%. Die französisch-niederländische Luftfahrtgruppe Air France KLM kürzt wegen der Corona-Pandemie ihren Flugplan. Wie der Konzern mitteilte, sollen bis zum kommenden Jahr 40% weniger Verbindungen angeboten werden. Vor allem Kurzstrecken werden gestrichen. Der französische Staat hat Air France Kredithilfen in Höhe von 7 Milliarden Euro zugesagt. Im Gegenzug muss das Unternehmen bis 2024 seinen CO2-Ausstoß bei nationalen Flügen deutlich senken. Die Fluggesellschaft Ryanair hat derweil bekannt gegeben, dass sich bei ihr die Buchung langsam wieder erholen. Wegen der Corona-Krise droht der Energiebranche ein historischer Rückgang der weltweiten Investitionen. Das teilte die Internationale Energieagentur mit. Demnach werden die Investitionen in der Branche in diesem Jahr um voraussichtlich 20% oder rund 400 Milliarden Dollar schrumpfen.
Katja Scherer mit den Wirtschaftsnachrichten. Und um gleich 13.56 Uhr kommen wir nun zur Wirtschaftspresseschau. In den Kommentaren geht es vor allem um mögliche Auflagen der EU-Kommission für die Genehmigung des deutschen Milliardenhilfspaketes für die Lufthansa. Durch Auflagen soll eine Wettbewerbsverzerrung verhindert werden, wie sie unter anderem Ryanair befürchtet.
Das Handelsblatt weist darauf hin, dass die Zeit dränge. Die Liquidität der Lufthansa schwindet von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. Doch es sieht nicht nach einer schnellen Lösung aus. Die Brüsseler Wettbewerbshüter wollen heftige Auflagen durchsetzen. Bundeskanzlerin Merkel hat den Fall zur Chefsache erklärt und einen harten Kampf angekündigt. Dabei war das, was nun geschieht, absehbar. Die Lufthansa bekommt zu spüren, dass die EU in Sachen Corona-Hilfen die Zügel anzieht. Muss sie Start- und Landerechte und vielleicht auch Flugzeuge an Billigrivalen abgeben, schwächt das den Konzern signifikant. Wird Deutschland nun anders behandelt als andere Länder, fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Eher nicht. Vor zwei Wochen hat die Kommission ein Spezialstatut für staatliche Beteiligungen eingeführt, das die allgemeinen Corona-Sonderregeln ergänzt. Der Lufthansa-Fall ist der erste größere, für den es gilt. Eine Lex Lufthansa ist es dennoch nicht. Staatliche Kapitalspritzen sind nun einmal wettbewerbsrechtlich besonders schwer vertretbar. Deshalb müssen die Hürden für die Genehmigung höher gelegt werden. Auch die Süddeutsche Zeitung hält den Einstieg des Staates generell für einen schweren Eingriff in den Wettbewerb. Zu Recht muss deshalb die Europäische Kommission ihre Zustimmung geben. Wenn Brüssel klug agiert, wird man es bei einigen Auflagen belassen, um die Marktmacht der Lufthansa einzugrenzen. Überstrapaziert die Kommission ihr Mandat, hat sie bald selbst eine Legitimationsdebatte am Revers, wie jetzt bereits die Europäische Zentralbank wegen ihrer exzessiven Geldpolitik. Beim Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof, derzeit in einem Schutzschirmverfahren, wird es nach Ansicht der Frankfurter Rundschau jetzt für Belegschaft und Management anstrengend. Das Unternehmen braucht eine tiefgreifende und schmerzhafte Sanierung, um überleben zu können. Die Auseinandersetzung wird so schwierig, weil das Geschäftsmodell der Firma zerbröselt. Das klassische Warenhaus hat ausgedient. Zur bitteren Wahrheit gehört auch, dass der Abbau von Arbeitsplätzen nicht verhindert werden kann. Hier wird es darum gehen, die Schmerzen für die Betroffenen zu lindern. Mit fairen Angeboten für Altersteilzeit, mit Abfindungen und Fortbildungsangeboten.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ute Meier begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einer Reportage über die ungewöhnliche Ruhe rund um den Frankfurter Flughafen. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.